DW Menschen und Märkte.
Atomausstieg in Japan, Finanzministertreffen in Zypern, gute Stimmung an der Börse und Werftensterben in Deutschland. Herzlich willkommen zu diesen Themen. Mein Name ist Andreas Becker. Gut 1,5 Jahre nach dem Reaktorunglück von Fukushima bereitet Japan den Ausstieg aus der Atomenergie vor. Spätestens 2040 sollen alle Reaktoren vom Netz genommen sein, erklärte die Regierung von Ministerpräsident Yoshihiko Noda am Freitag. Aus Tokio berichtet Peter Kujat.
Beginnend ab 2030 soll die Abhängigkeit von der Kernenergie auf 0% reduziert werden. Einen genauen Termin will die japanische Regierung noch nicht festlegen. Der Ausstieg muss aber bis spätestens Ende 2039 vollzogen sein. Vor dem nuklearen Unfall war noch von einem Ausbau der Kernenergie in Japan auf 50% die Rede. Der japanischen Regierung ist dieser Wechsel nicht leicht gefallen. Wir sind nun an einem neuen Startpunkt angelangt. Es bleiben viele Herausforderungen, aber die Regierung muss sich diesen Aufgaben stellen. Es wäre allerdings unverantwortlich, allzu schnelle Entscheidungen zu treffen, wenn die Zukunft noch unsicher ist. Wir brauchen deshalb eine gewisse Flexibilität, die aber gleichzeitig eine klare Richtung vorgibt. Das neue Energiekonzept sieht eine Förderung der erneuerbaren Energien vor. Bis 2030 soll die Atomkraft jedoch noch eine Rolle spielen und den Energiebedarf Japans sichern helfen. Allerdings unter Beachtung von 3 Punkten. Die Lebensdauer der Reaktoren wird auf 40 Jahre beschränkt, es werden keine neuen AKWs mehr gebaut und ihre Sicherheit muss von der neu geschaffenen Atomaufsichtsbehörde im Rahmen von Stresstests bestätigt werden. Die Katastrophe von Fukushima hatte zwar ein Tsunami ausgelöst, sie ist aber unter anderem auf die fehlende effiziente Kontrolle der Sicherheitsmaßnahmen zurückzuführen. Mehr als die Hälfte der Japaner spricht sich mittlerweile für einen Ausstieg aus der Kernenergie aus. Die Regierung hatte im vergangenen Monat 3 Szenarien für den richtigen Energiemix im Jahr 2030 in öffentlichen Anhörungen und im Internet der Bevölkerung zur Bewertung vorgelegt. Dabei stand eine Reduzierung des Anteils der Atomenergie auf 0, 15 oder 25% zur Auswahl. Ursprünglich favorisierte die japanische Regierung die 15%-Variante, aber gerade bei den Anhörungen war die Ablehnung der Kernenergie überdurchschnittlich hoch. Wohl auch vor dem Hintergrund anstehender Wahlen hat sich die Regierung deshalb zu einem Ausstieg durchgerungen.
Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch grünes Licht für die Einrichtung eines dauerhaften europäischen Rettungsschirms gegeben, allerdings unter Auflagen. So verlangten die Richter unter anderem eine völkerrechtlich bindende Erklärung, dass die deutsche Haftung ohne Zustimmung des Bundestags nicht höher ausfällt als 190 Milliarden Euro. Zurzeit treffen sich die europäischen Finanzminister in Nikosia auf Zypern. Bernd Riegert ist für uns vor Ort. Wie haben die Finanzminister auf das Gerichtsurteil und die deutschen Sonderwünsche reagiert?
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat den Kollegen das Gerichtsurteil noch einmal erläutert und dann waren eigentlich alle zufrieden. Der Vorsitzende der Eurogruppe, Jean-Claude Juncker, der Premierminister von Luxemburg, sagte nach dem Treffen, also man werde in den nächsten Tagen eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen und in der soll dann auf die Wünsche des Bundesverfassungsgerichts eingegangen werden. Es wird also erklärt, dass kein Vertreter überstimmt werden kann in dem ESM, also in diesem europäischen Rettungsschirm und dass natürlich die Haftungsgrenze nicht angehoben wird, wenn nicht alle zustimmen. Und zweitens soll auch die Informationspflicht gegenüber dem Bundestag voll gegeben sein. Und man hofft, dass mit dieser Erklärung der Rechtsstreit allemal vorüber ist und dass dann die Ratifizierung in Deutschland möglichst schnell über die Bühne gehen kann.
Die Regierungskoalition in Griechenland wollte eigentlich vor dem Treffen der Finanzminister ihr neues Sparpaket in trockenen Tüchern haben. Doch noch immer gibt es keine Einigung über die Frage, wo die 11,5 Milliarden Euro herkommen sollen, die Griechenland zusätzlich einsparen muss. Wie ist die erneute Verzögerung bei den Finanzministern aufgenommen worden?
Ja, die sind natürlich nicht glücklich darüber, dass es vor allem die griechische Innenpolitik ist, die da nicht zu Potte kommt. Die Koalitionsregierung ist zerstritten, welche Sparmaßnahmen denn nun beschlossen werden soll. Und es gibt natürlich auch heftige Proteste in Griechenland. Der griechische Finanzminister Sonaras hat noch einmal betont, dass man das also hinbekommen will bis spätestens Ende dieses Monats. Das ist dann aber auch Zeit, denn irgendwann hat Griechenland A. kein Geld mehr und B. wird dann der Troika-Bericht fällig.
Der Bericht der Troika, also das Zeugnis über die Sparfortschritte Griechenlands, wird erst für Anfang Oktober erwartet. Gibt es schon erste Hinweise auf ein Ergebnis?
Also das wird taktisch immer weiter rausgeschoben. Der Troika-Bericht sollte eigentlich schon Anfang September vorliegen. Man will einfach der griechischen Regierung mehr Zeit geben und auch der Koalitionsregierung in Athen, sich irgendwie auf irgendwas zu einigen. Das ist der Hintergrund dieser Verzögerung. Ergebnisse gibt es noch nicht. Es gibt nur Andeutungen, zum Beispiel vom IWF, dass man Fortschritte festgestellt hat, dass aber noch viel zu tun ist und dass man die Ziele noch nicht erreicht hat. Also das Wording ist eigentlich dasselbe, was wir schon von den anderen Troika-Berichten kennen. Aber die Stimmung ist doch hier relativ so, dass man sagt, wir müssen Griechenland helfen, egal wie dieser Troika-Bericht ausgeht, denn eins ist klar, Griechenland soll in der Eurozone bleiben, um jeden Preis, das hat auch noch einmal Eurogruppenchef Juncker betont.
Portugal hat diese Woche mehr Zeit bekommen, um seine Sparziele zu erreichen, einfach deshalb, weil die Sparvorgaben wegen der Rezession nicht zu erreichen sind. Griechenland fordert ebenfalls mehr Zeit. Gibt es Hinweise, dass die Finanzminister den Spardruck auf Griechenland etwas lockern?
Ja, die Fälle kann man nicht so ganz vergleichen. In Portugal ist das also ein anderer Fall und auch ein anderes finanzielles Volumen als bei Griechenland. Griechenland fordert 2 Jahre mehr Zeit, eine Streckung der Staatsanleihen und der Tilgung derselben. Das würde doch etliche Milliarden kosten und da ist die Eurogruppe im Moment noch nicht dazu bereit. Aber es wird zumindest darüber verhandelt und das hat der griechische Finanzminister schon mal als einen ersten Erfolg gewertet, dass zumindest darüber gesprochen wird. Bislang wurde das ja mal brüsk abgelehnt, aber das liegt wohl auf dem Tisch und auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, sagte, man müsse über diese Zeit sprechen und es zeichnet sich wohl ab, dass das einer der Auswege sein könnte, um den Griechen den Druck etwas zu nehmen.
Spanien wurden ja bereits Hilfen von 100 Milliarden Euro zugesagt, die sind aber nur für die Sanierung der spanischen Banken bestimmt. Das Land selbst ist noch nicht unter dem Rettungsschirm. Spanien muss deshalb keine Sparvorgaben von außen erfüllen. Andererseits wird die EZB nur dann spanische Anleihen kaufen, wenn das Land unter den Rettungsschirm schlüpft. Wird das bald der Fall sein?
Ja, auch das ist eine offene Frage. Das hat man halt versucht vom spanischen Finanzminister zu erfahren. Der hat darauf verwiesen, dass Ende September ein neues Reformprogramm vorgelegt werden soll von der spanischen Regierung. Und danach will man dann schlauer sein. Offiziell wollen die Spanier keinen Antrag für eine finanzielle Unterstützung des Staates stellen, weil sie sich nicht hineinregieren lassen wollen in ihren Haushalt. Aber intern heißt es hier, dass diese Positionen werden die Spanier wahrscheinlich nicht mehr lange durchhalten können angesichts der finanziellen und wirtschaftliche Entwicklung in Spanien. Man munkelt hier von einem Hilfspaket von 140 Milliarden Euro, das die Spanier wahrscheinlich brauchen. Dieses Geld soll dann aber aus dem ESM kommen oder aus einer Kombination aus dem neuen Rettungsfonds und dem Staatsanleihenankaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Und da hofft Spanien darauf, dass die Konditionen nicht allzu arg werden und dass man möglichst um die viel gefürchteten Troika-Besuche herumkommt, damit man nicht dasselbe Szenario erlebt wie in Griechenland.
Zum Schluss, EU-Kommissionspräsident Barroso hat vor kurzem seine Pläne vorgestellt, alle Banken in der Eurozone von der EZB kontrollieren zu lassen. Was sagen die Finanzminister dazu?
Ja, die haben das erst einmal diplomatisch begrüßt, aber es gibt natürlich Streit zwischen dem deutschen Finanzminister Schäuble und der EU-Kommission. Schäuble sagt, das geht alles viel zu schnell. Es sind viel zu viele Banken, die da ab 1. Januar kontrolliert werden sollen. Und die Kommission hat auch schon ein wenig eingelenkt und gesagt, das müsste jetzt alles gestaffelt werden. Aber man hält daran fest, am 1. Januar soll es losgehen. Deutschland ist da skeptisch. Die Finanzminister wollen das eigentlich möglichst schnell erreichen, denn nur mit der Bankenkontrolle gibt es auch direkte Hilfen für die Banken. Aus dem Rettungsfonds. Das ist ein Jungtim, das auf dem letzten EU-Gipfel geknüpft worden ist. Also insofern braucht man die Bankenaufsicht in irgendeiner Form, damit man zum Beispiel die spanischen Banken direkt aus dem ESM retten kann.
Bernd Riegert in Nikosia. Von den Finanzministern zum Aktienmarkt. Dort könnte die Stimmung momentan kaum besser sein. Die Kurse steigen, der deutsche Aktienindex klettert auf ein neues Jahreshoch und auch der Euro ist wieder über die Marke von 1,30 Dollar gestiegen. Das liegt auch an den Milliarden, die die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank in die Märkte spülen wollen. Einen Tag bevor sich die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers zum 4. Mal jährt, fragt sich unser Börsenreporter Samir Ibrahim in Frankfurt, ob das lange gut gehen kann.
Seit Europäische Zentralbank und ihr US-Pendant, die Federal Reserve, kurz Fed, die Märkte mit gigantischen Geldsummen überschwemmen, ist die Kauflaune wieder da. Alles scheint gut, oder nicht? In Sektlaune sind Händler wie Oliver Roth, Aktienmarktstratege beim Handelshaus Klaus Brother Seidler jedenfalls nicht.
Natürlich feiern die Börsen zunächst einmal jetzt diese Entscheidung der Notenbanken. Allerdings wissen wir auch, dass nach der Party auch immer eine Katerstimmung kommt und die strukturellen Probleme in Amerika, was den Arbeitsmarkt vor allen Dingen angeht und die Konjunktur in Europa, in erster Linie die Schuldenkrise, diese strukturellen Probleme, die haben wir ja weiter und die werden wieder kommen.
Grund zur Sorge besteht allerdings. Die Weltwirtschaft kühlt sich weiter ab. Die Fed hat ihre Prognose für die US-Wirtschaft parallel zur angekündigten Finanzhilfe weiter gesenkt. Der Arbeitsmarkt, dem die Hilfen der Fed ganz besonders zugedacht sind, sieht bis Ende des Jahres noch düster aus. Und nun? Der Chefvolkswirt der DZ-Bank, Stefan Bielmeier, sieht in den Hilfen der Notenbanken die richtigen Entscheidungen, aber...
Es zeigt ein bisschen, wie hoffnungslos die wirtschaftliche Situation ist. Die Wirkung dieser quantitativen Maßnahmen, die werden immer geringer ausfallen. Die Summen sind beträchtlich. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft werden allerdings sehr klein sein. Von daher ist es die richtige Entscheidung. Man kann es versuchen, ob es was hilft. Ich bin allerdings eher skeptisch.
Tatsächlich steigt im Euroraum bereits die Inflationsrate über 2%, die Marke, die sich die EZB selbst gesetzt hatte. Gefordert ist nun vor allem die Politik. Dem Börsenhändler Oliver Roth fehlt eine Vision und sogar aus den Reihen der EZB selbst wird die Forderung nach weiteren Schritten der Regierungen immer lauter. Natürlich verteidigt das deutsche EZB-Direktoriumsmitglied Jörg Asmussen im ARD-Interview die Anleihekäufe der Zentralbank, sieht aber einen Dreiklang, der notwendig sei, um die Krise zu meistern. Interessant ist dabei die Reihenfolge.
Es geht erstens darum, dass die Mitgliedstaaten ihre Hausaufgaben machen. Es geht zweitens darum, dass die Staatengemeinschaft die unvollständige Währungsunion vervollständigt. Und dann drittens, ja, wir als EZB werden die gestörte Geldpolitik, um es vereinfacht auszudrücken, versuchen zu reparieren durch unsere Maßnahmen. Wir brauchen alles zusammen und eben nicht nur Rettungsschirme.
Fast exakt 4 Jahre nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers versuchen die Notenbanken nun die Weltwirtschaft zu retten. Die angeschobenen Programme der Staaten, die aus der anschließenden Rezession helfen sollten, laufen jetzt aus. Die Länder sind selber pleite. Die Notenbanken werden das auch schaffen, sagt Volkswirt Bielmeier. Aber
letztendlich sind wir immer noch mitten in den Post-Lehman-Schock, wo wir das verarbeiten müssen.
Aus unserem Frankfurter Börsenstudio berichtete Samir Ibrahim. Der deutsche Schiffbau befindet sich seit Jahren in der Krise. Die Werften leiden unter Überkapazitäten und der starken Konkurrenz aus Asien. Die P&S-Werften in Stralsund mussten Ende August Insolvenz anmelden. Seitdem reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Gestern zog eine dänische Reederei ihre Bestellung für 2 Schiffe zurück, die sie bei P&S in Auftrag gegeben hatte. Außerdem verlässt der Geschäftsführer die zahlungsunfähige Firma. Aus eigener Kraft wird sich die Werft nicht retten können. Jennifer Stange berichtet.
Auf der P&S-Werft in Stralsund läuft auf den ersten Blick alles ganz normal. Überall auf dem riesigen Gelände am Strelasund zwischen dem Festland und der Insel Rügen sieht man Arbeiter mit gelben Schutzhelmen und blauen Jacken. Dabei ist ein großer Teil der Belegschaft derzeit gezwungen, Überstunden abzubummeln. Mario Rasser kommt noch täglich auf die Werft. Er arbeitet im Bereich Transport und Logistik.
Meine Tätigkeit ist hier auf der Werft, dass ich sämtliche Kleinteile und größere Platten, die hier aus der Brenntechnik kommen, in die Produktion verteile, vorher sortiere und anliefere, ne, sodass jeder Kollege in dem Sinne das Material, was er braucht, von uns bekommt in unserem Gewerk und das zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und dann kann der Schiffbau loslegen.
Die beiden Fähren Berlin und Kopenhagen liegen unfertig am Kai. Die Reederei Scandlines hatte sie in Auftrag gegeben. Eigentlich sollten sie schon im Frühsommer zwischen Rostock und dem dänischen Gedser durch die Ostsee pendeln. Jetzt ist die P&S-Werft mit Standorten in Stralsund und Wolgast pleite. Verzögerungen bei der Auslieferung der beiden Seeschiffe haben zu Liquiditätsengpässen und die wiederum zur Insolvenz der Werft geführt. Björn Zwinarski von der Industrie- und Handelskammer Rostock erklärt das Problem so.
In der Praxis ist es ja so, der Auftrag wird erteilt, es wird eine Anzahlung geleistet, die in europäischen Werften üblicherweise geringer ist als beispielsweise in asiatischen Werften. Das ist historisch so gewachsen. Von dieser Anzahlung müssen im ersten Schritt die Mitarbeiter bezahlt werden, Material muss eingekauft werden, die technischen Unterlagen müssen erstellt werden, sodass die Werft im Zwang ist, die Kosten, die während der Bauzeit des Schiffes auflaufen, anderweitig zu finanzieren.
Seit der Privatisierung nach der deutschen Wiedervereinigung steckte die P&S-Werft immer wieder in finanziellen Schwierigkeiten. Noch im Mai hatten Land und Bund Rettungsbeihilfen zur Unterstützung der Sanierungspläne bewilligt. Nachdem aber bekannt wurde, dass die Werftensanierung deutlich teurer werden würde als ursprünglich geplant, wurde die Auszahlung der insgesamt 152 Millionen Euro gestoppt.
Die können alle Schiffe bauen und an den Leuten hat es nicht gelegen.
Davon ist Guido Fröschke von der Gewerkschaft IG Metall Küste überzeugt. Die Probleme seien nicht zuletzt hausgemacht, meinen viele. Zu lange habe man am Bau klassischer Containerschiffe festgehalten und dann überstürzt in den Spezialschiffbau gewechselt. Guido Fröschke sitzt als Bevollmächtigter der Arbeitnehmer im Gläubigerausschuss. Hinter verschlossenen Türen wurde über den Verlauf des Insolvenzverfahrens und über mögliche Kaufinteressenten informiert. Die Forderungen des Gewerkschafters sind klar.
Also wir wollen, dass möglichst am Beinstandort so viel wie möglich Arbeitsplätze mit weiterhin einer ordentlichen Bezahlung da ist, dass die Ausbildung hier weiter gewährleistet ist, dass junge Menschen hier eine Perspektive haben.
Immerhin, die Auftragsbücher der Werft in Stralsund sind voll. 4 Fähren, 5 Eisbrecher-Containerschiffe und ein Offshore-Kranschiff stehen noch auf der Liste. Trotzdem, die deutsche Werftenbranche insgesamt befindet sich schon länger in der Krise. Weltweit leidet der Schiffbau unter Überkapazitäten und Auftragsmangel. Der Konkurrenzkampf ist heftig. Asiatische Schiffbauriesen drängen in die Märkte, oft mit staatlicher Unterstützung. Und die Schuldenkrise bleibt auch nicht ohne Folgen für die Werften, wie Björn Swinarski erklärt.
Wenn die Wirtschaft stagniert, gibt es weniger Zulieferungen zu transportieren, weniger Fertigprodukte. Insofern schlägt natürlich die Wirtschaftsentwicklung direkt auf den Transportmarkt durch. Und der Seeverkehr als quasi Fließband ja des Welthandels bekommt das unmittelbar zu spüren. Betroffen sind also von der Krise die Reeder und in der Folge auch der Schiffbau aufgrund rückläufiger Bestellungen von Schiffsneubauten. Und natürlich hatten auch die Häfen Umschlagrückgänge zu verzeichnen.
Die Folge? Im November letzten Jahres meldete Deutschlands älteste Werft Sietas aus Hamburg Insolvenz an. Auch dieses Unternehmen wollte, wie die P&S-Werften, auf Spezialschiffe umsatteln. Im Frühjahr wurde die Werft in 3 Teile zerschlagen und an einzelne Investoren verkauft. Vom Werftensterben will Mario Rassa dennoch nichts wissen.
An der Küste, da gehört einfach eine Werft hin und da gehören Schiffe hin und da gehören Menschen hin, die die Schiffe bauen. Und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass das irgendwann mal zu Ende geht. Das gehört einfach zusammen.
Mit diesem Beitrag von Jennifer Stange, der von Insa Wrede gesprochen wurde, sind wir am Ende der Sendung. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Andreas Becker.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.